Herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Podcasts
Mörder Queens.
Hello.
Hi, hallo liebe Crimies.
Ja, Folge 14.
Ja, wir haben uns
ist am Start.
Heute hier versammelt, um Folge 14 aufzunehmen. Ich erstaune immer wieder, wie diese Zahl wächst. Am Anfang dachte man ja, ach ja, hält man ja wahrscheinlich eh nicht durch. Aber wir halten das durch, weil es ja auch so viel Spaß macht.
Richtig.
Und?
Heute mal eine späte Zeit für uns, Nina, ne?
Ja.
Sind wir gar nicht gewohnt so.
Fast zur Geisterstunde nehmen wir auf, aber es gibt tatsächlich viele Podcasts, die zur Geisterstunde aufnehmen, zum Beispiel unsere Freunde von Gruselfaktor. Die nehmen immer Mitternacht auf, glaube ich, haben sie mal erzählt. Ja.
Um in Stimmung zu kommen.
Hier ist jetzt aber auch bald Mitternacht.
Oh ja.
Ja, und was
aber wir sind noch fit.
Ja, auf jeden Fall, das wollten wir auf jeden Fall auch sagen, wir sind mega fit und freuen uns auf euch. Und wir wollten uns auch in dieser Folge nochmal bedanken für das viele Feedback, was wir bekommen haben. In letzter Zeit. So viele Einsendungen, also Nachrichten an uns.
Ihr seid echt mega, Leute, da draußen.
Die besten Crimies.
Ihr macht uns echt happy.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, also dass so viele Leute uns anhören und dann auch so viele aus meinem Bekanntenkreis und auf der Arbeit und so dann plötzlich sagen, ja, ich habe euch gehört, ist ja total lustig. Tinika hat ja lustigen Dialekt, solche Sachen.
Ja, super, ne? Oh Mann, ey.
Nein, das ist total sympathisch, dein Dialekt. Ja, und ich wollte zu Beginn der Folge noch unsere Podcast-Freunde von Stimmen im Kopf, dem Podcast, ist auch ein True-Crime-Podcast, grüßen, vor allem die Pia. Mit der habe ich nämlich in den letzten Tagen zusammen, ja gut, also sie hat gearbeitet, ich nicht. Die Pia hat die Hörproben, die Leseproben von meinen Büchern eingelesen. Danke, liebe Pia. Ja, voll das coole Projekt. Und wir haben uns praktisch über diese Podcasts kennengelernt, weil ich höre ja ziemlich jeden deutschen True-Crime-Podcast und auch ihren. Und da habe ich gehört, dass sie mal so einen Aufruf gestartet hat für ihren eigenen Podcast, dass sie Autoren sucht. Und da habe ich gedacht, boah, wollte mich sowieso schon mal bei ihr melden. Jetzt gibt es sogar noch, kann ich da so mit Aufforderungen sogar mich melden und muss nicht da so mit der Tür ins Haus fallen. Perfekt, habe ich mich sofort gemeldet. Ja, danke, liebe Pia, hast du richtig gut eingelesen auf dem Podcast Pia liest. Kann man zum Beispiel in Bücher reinhören. Kleine
Sehr
Werbung
cool.
am Rande.
Auch von mir liebe Grüße an Pia.
Ja, das ist eine total süße. Musst du mal gucken, bei Instagram habe ich ein paar Sachen wie gepostet. Ja, und wir haben auch einen Hinweis von Pia bekommen, die auch unseren Murder Queen Podcast hört. Und zwar hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, sie möchte ja nicht klugscheißen, aber sie muss uns korrigieren, wie wir das ausgesprochen haben. Und zwar,
oh Gott,
erinnerst du dich?
Habe ich es ausgesprochen?
Wir haben es beide falsch ausgesprochen.
Okay. Schwein gehabt.
Ich habe es, glaube ich, verschlimmbessert. Also ich habe dich so mit erhobenem Zeigefinger verbessert.
Das schlimmer
und
gemacht.
Das war auch falsch. Das ist typisch ich. Ja. My life in a nutshell.
Okay.
Ich verbessere Leute und es ist noch nicht mal richtig. Okay, also die Pia hat nämlich so süß eine lachende Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, zu Folge 8, das haben wir auch so geil genannt, das Gloucester Horrorhaus. Und das ist halt falsch. Weißt du noch, wie hast du es ausgesprochen? Das Gloucester,
ja,
irgendwie so.
Weiß es, ne?
Und ich habe noch gesagt, nein, ich glaube, es heißt Gloucester. Leider ist es total beides falsch. Es wird nämlich Gloucester ausgesprochen.
Oh Gott, das ist ja völlig verkehrt.
Aber es ist scheinbar, es sind so ein paar schottische Namen, die man irgendwie total anders ausspricht.
Oh Mann.
Okay, wir müssen uns entschuldigen für alle, die es besser wussten und die mit den Augen gerollt haben. Also das Gloucester Horrorhaus müsste es heißen.
Ich brauche gar nicht erst anfangen, mich für falsche Aussprache zu entschuldigen.
Wo fangen wir da an?
Weil eben bei mir, gerade heute in meinem Fall, habe ich auch wieder ein paar Namen drin, sage ich dir. Also schon im Vorfeld, es wird wieder bestimmt total verkehrt ausgesprochen werden. Aber ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Ich krieg's einfach nicht anders hin. Ich habe mir wirklich zur Vorbereitung extra dann noch angehört, wie man die ausspricht. Aber nee, es wird nicht hundertprozentig richtig sein. Aber egal.
Wir machen
mit ihr kennt es ja mittlerweile, ne?
Wir machen einfach das Beste draus und ich frage dich auch nicht mehr, wie es geschrieben wird.
Danke, Nina. Sind wir schon einen Schritt weiter.
Ja. Sonst folgt ein 5-minütiger Lachflash. Ja, und wir haben noch eine Rückmeldung bekommen. Und zwar hatte uns jemand unter eine Podcast-Folge geschrieben, ich glaube, das war die Folge 10, da hatten wir nämlich erklärt, das ist ein bisschen wirr, wir hatten zur Folge 9 nochmal von einem Sanitäter geschrieben bekommen, wie diese Farbeinteilung ist bei Massenfällen, wo die Patienten so eingeteilt werden müssen nach Priorität. Und wir hatten das wohl ein bisschen so erklärt und so gesagt, so danke, jetzt wissen wir es, aber wir haben es wohl den Crimies nicht erklärt. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Also wir dürfen uns sehr gebildet fühlen und wissen Bescheid. Aber wir haben das wohl den Crimies gar nicht mehr dann erklärt, wie es richtig ist. Deswegen wollte ich das kurz nachholen. Und zwar ist es so, dass die Einteilung von Patienten in Sichtungskategorien bei einem Massenfall von Verletzten oder Erkrankten durch Sanitäter oder anderes Fachpersonal erfolgt, um einfach zu priorisieren. Ne? Das nennt man auch Triage, diese Farbcodes und Kategorien. Und da ist es eben so, dass die Kategorie T1, die wird dann so ausgezeichnet mit Bändern und Schriften unter Farbe Rot werden Patienten markiert, bei denen eine akute und vitale Bedrohung besteht, also eine Sofortbehandlung erfolgen muss. Mit der Kategorie T2 und Gelb werden Schwerverletzte markiert, bei denen aber die Behandlungsdringlichkeit jetzt nicht so hoch ist und wo eben diese Behandlung aufgeschoben werden kann, aber die überwacht werden sollten. Mit Grün und T3 werden Patienten gekennzeichnet, die leicht verletzt oder leicht erkrankt sind und die später auch gegebenenfalls durch eine ambulante Behandlung eben behandelt werden können. Okay. Und mit T4 oder Blau werden Patienten markiert, also so ist es beim Massakern und diesen Anschlägen auf die U-Bahn, zum Beispiel in London auch gewesen, mit Blau sind die ohne Überlebenschance, die kann man leider nicht retten, das weiß man dann schon als Sanitäter leider und da bleibt nur noch die Sterbebegleitung, Tote werden übrigens nicht von dem System erfasst, aber gebräuchlich ist es schon, die mit schwarzer Farbe zu kennzeichnen und Unverletzte werden auch nicht von diesem System erfasst, aber die werden namentlich registriert vom Betreuungsdienst. Die können ja auch einen Schock haben und so. Ne? Mhm. Ja, der später auftaucht, ja. Oder die braucht man zur Befragung, ja. Und das ist auch für die Behandlung wichtig und auch für den Transport. Also ich denke da immer an dieses eine Interview mit dieser einen Frau, die in London bei einem der U-Bahn-Anschläge beide Beine verloren hat. Und die hat ja gesagt, die Sanitäter haben so einen Blick auf sie geworfen und gesagt, hier rot, T1 oder so und sofort abtransportieren, weil das eben schon so aussah, als wären die Beine ziemlich abgetrennt und ja. Genau, aber es variiert auch immer. Also jetzt für die Klugscheißer, die es besser wissen, möchte ich noch sagen, es ist auch immer so, dass je nachdem, wie viele richtig vitale Bedrohungen, also wie viele rote Patienten eigentlich es sind, desto weniger werden manchmal gelb markiert, weil einfach alle Kräfte sich um die akute Bedrohung kümmern müssen und Leute, die eigentlich gelb wären, also schwer verletzt, zum Beispiel offene Knochenbrüche, werden dann als grün manchmal eingeteilt, weil einfach zu wenig Personal da ist zum Beispiel, ja. Genau, okay. Das sind eben diese Sichtungskategorien. Und es ist auch wichtig, dass für die Kennzeichnung, dass es einen Farb- und einen Schriftcode gibt, also T1 Rot, weil es ja immer sein kann, dass entweder schlechte Sichtverhältnisse sind, dann kann man das nicht gut lesen, wenn man jetzt nur eine Zahl hätte, T1, und dann ist da aber Rauch, dann sieht man wenigstens das Rot. Mhm. Aber andersrum ist es ja auch so, dass manche rot-grün blind sind, Helfer zum Beispiel, und dann sehen die immerhin noch die Ziffer T1. Genau.
Okay.
Ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch alle jetzt erleuchten mit diesen
Sichtungskategorien
der Sanitäter bei eben, Massakern und einfach, einem Massenfall von Verletzten, sagt man. Ja, das ist leider traurig, dass sowas immer wieder passiert, aber es gibt ja viele Anschläge leider, bei denen sowas wichtig ist. Genau.
Das stimmt.
Ja, das war's eigentlich von mir. Ich denke, wir wären dann auch bereit.
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Podcast-Thema,
und
oder?
Du hast heute das Verbrechen. Ich bin schon gespannt.
Und du die Verschwörungstheorie.
Genau.
ich erzähle euch mal noch nicht, wie dieser ja, Mörder, von dem ich euch heute erzähle, im Allgemeinen genannt wurde. Dann verrate ich vielleicht schon zu viel. Und deswegen fange ich mal ganz von vorn an. Und vielleicht hat ja der ein oder andere von euch eine Idee, wer das sein könnte. Er ist schon relativ bekannt, würde ich mal sagen.
Mhm. Ich bin gespannt. Ich habe schon wieder vergessen, was du mir gesagt hast, wie der heißt.
Falls ihr übrigens Buddy im Hintergrund immer mal Wellen hört, es tut mir leid. Er ist in der Stube, es ist dunkel. Und er hat gerade überhaupt kein Verständnis, dass ich jetzt in der Küche bin und er nicht bei mir. Und deswegen meldet er sich immer mal. Aber ich kann es nicht ändern. Sein Bellen wird immer mal zu hören sein. Es tut mir leid. Kommen wir zum Verbrechen. Kate Hunter Jesperson wurde am 6. April 1955 als mittleres Kind zwischen zwei Brüdern und Schwestern in Chilliwack, Kanada, geboren. Sein Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker und der Großvater väterlicherseits wurde ebenfalls oft handgreiflich. Jesperson wurde von seiner eigenen Familie wie ein Ausgestoßener behandelt. Er war ein einsames Kind. Nach einem Umzug nach Seeley, Washington, hatte er aufgrund seiner enormen Größe Probleme, sich anzupassen und Freunde zu finden. Also er wurde von den anderen Kindern gehänselt, weil er für sein Alter schon sehr groß war.
Oh, Kinder können so gemein sein.
In einem sehr frühen Alter, mit etwa 5 Jahren, begann er, Vögel sowie streunende Katzen in der Wohnwagensiedlung, in der er mit seiner Familie lebte, einzufangen und zu foltern.
Ah, ganz schlechtes Zeichen. Red Flag bei Kindern. Wenn die sowas machen, die werden wahrscheinlich alle mal Verbrecher, ja.
Er schlug die Tiere und erwürgte sie anschließend, wobei er behauptete, sein Vater wäre danach stolz auf ihn gewesen. Und das wäre eben der Grund, warum er das getan hat, um seinen Vater stolz zu machen. Aber zunehmend genoss er auch das Gefühl, das er beim Töten der Tiere hatte, und er dachte immer öfter darüber nach, wie es denn wäre, statt nur Tiere auch Menschen zu töten. Ja, und dabei bestärkten ihn auch 2 Erlebnisse in seiner Kindheit und Jugend. Mit ungefähr 10 Jahren war Jesperson mit einem Jungen namens Martin befreundet. Die beiden gerieten oft zusammen in Schwierigkeiten und dabei wurde er von seinem Vater oftmals für Dinge bestraft, die eigentlich Martin getan hatte. Der Vater schlug ihn dann mit einem Gürtel. Einmal benutzte er sogar einen Elektroschocker.
Oh, Vater des Jahres.
Also Halleluja, ja? Wenn du so einen Vater hast, kannst du dir auch. Das führte dazu, dass er Martin wegen seiner Verleumdungen verprügelte, bis sein Vater ihn wegzog. Er behauptete später, seine Absicht sei es gewesen, den Jungen zu töten. Also fand sich eben dann ungerecht behandelt, ne, und
ausgerastet.
Ungefähr ein Jahr später schwamm er in einem See, als ein anderer Junge ihn aus Spaß unter Wasser drückte. Einige Zeit später versuchte Jesperson in einem öffentlichen Schwimmbad diesen Jungen zu ertränken. Er hielt dessen Kopf so lange unter Wasser, bis der Rettungsschwimmer in letzter Sekunde eingriff. Also wäre dieser Rettungsschwimmer da nicht gekommen, würde dieser Junge jetzt auch nicht mehr leben. Jesperson berichtete später, dass er im Alter von 14 Jahren vergewaltigt wurde. Da habe ich jetzt aber nicht gefunden, von wem. Er hat es eben nur behauptet. Ob das überhaupt im Raum stand, wer das dann gewesen war, kann ich leider nichts dazu sagen. Er absolvierte 1973 die Highschool, besuchte aber kein College, weil sein Vater nicht glaubte, dass er es schaffen könnte. Nach der Highschool lernte er Rose Hucky kennen.
Süß.
Ja, also,
süßer Name.
Also so nenne ich sie jetzt, ne? Also, es wird H-U-C-K-E geschrieben. Und mir hat es der Google-Übersetzer so vorgelesen.
Ja, doch, könnte sein.
Hucky.
Ja,
Hucky. Siehst du? Also, ich bin vorbereitet.
Oh, super vorbereitet.
Könnte
ich habe extra nachgeguckt. Extra vorgelesen bekommen von Google.
1975, als er 20 Jahre alt war, heiratete er sie. Die beiden bekamen 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. Jesperson arbeitete damals als LKW-Fahrer. Seine Tochter, die älteste, die Melissa, gab später an, sie hätte immer wieder bemerkt, dass ihr Vater anders war. Damals war sie im Grundschulalter. Erst tollte er harmlos mit ihr herum, doch dann warf er sie aufs Bett, hielt ihre Hände über ihrem Kopf zusammen und kitzelte sie immer grober aus. Ihr Betteln, dass er damit aufhören sollte, ignorierte er. Und so ging er auch mit ihren Geschwistern um. Eines Tages lief er mit ihr im Wald über eine Brücke. Er wusste, dass sie Höhenangst hatte, doch er packte sie und hielt sie scheinbar zum Spaß über das Geländer. Er genoss ihre Schreie und ihre Panik. Ey, mit einem eigenen Kind, ne?
Das ist so Halleluja. Grausam.
Also, ne, selbst als sie klein war, hat sie schon gemerkt, also irgendwie der Papa ist anders als andere Männer. Eines Tages nahm er ihr ein streunendes Kätzchen aus der Hand, das sie gerade streichelte. Er packte es am Schwanz und ließ es vor ihrem Gesicht baumeln. Da rannte sie los, um ihre Mutter zu holen. Und als sie mit ihr zurückkam, lag das Kätzchen neben weiteren tot auf dem Boden.
Oh nein.
Das ist ja für ein Kind auch total verstörend, ne? Sowas zu erleben. Und wenn es dann auch noch der eigene Papa ist, der diese Tiere so quält und umbringt.
Ja, und auch am Schwanz hochnehmen, das geht ja gar nicht. Da kann dann die Verbindung reißen und dann stirbt der Schwanz ab irgendwie so, ne?
Ja.
Das ist ganz oft so grausam, ne?
Ein weiterer Vorfall, an den sich seine älteste Tochter Melissa erinnert, handelt von einem Mädchen, das gelegentlich bei ihnen babysittete. Sie mochte sie wirklich sehr, weil sie immer lange mit ihr spielte. An einem Abend fuhr ihr Vater das Mädchen nach Hause. Noch bevor er wieder heimkam, rief diese an und sagte der Mutter, dass sie nie wieder zu ihnen zum Babysitten käme. Daraufhin erwartete diese ihren Mann und stritt mit ihm heftig im Nebenzimmer, was die kleine Melissa ihm alles mitbekommen hat. Jahre später erfuhr sie dann, dass er versucht hatte, das Mädchen zu vergewaltigen.
Haben wir nur versucht.
Und die Kleine hat die echt gemocht. Ja. Ne? Er war dann total traurig, dass sie nicht mehr gekommen ist.
Ja.
Nach 14 Jahren packte Rose ihre Sachen und ihre Kinder und zog 200 Meilen entfernt zu ihren Eltern nach Spokane, Washington. Melissa war damals 10 Jahre alt. Jesperson besuchte seine Kinder und verbrachte Zeit mit ihnen. Das Ehepaar wurde 1990 geschieden. Im Alter von 35 Jahren war er 2,2 Meter groß und wog 110 Kilogramm.
Krass, voller Berg.
Also schon ein beeindruckender Mann, ne?
Ein Bär, ja.
Ja. Er wollte der berittenen kanadischen Polizei beitreten, aber eine Verletzung während des Trainings beendete seinen Traum. Nach seinem Umzug nach Cheney in Washington suchte er erneut Arbeit als LKW-Fahrer. Er distanzierte sich immer mehr, wirkte ständig in Gedanken versunken. Als Melissa im Teenageralter war, also diese älteste Tochter von ihm, ging er mit ihr und ihren Geschwistern in einem Restaurant essen. Er begann mit der Kellnerin zu flirten. Und als diese nicht darauf einging, wurde er vor seinen Kindern zu ihr vulgär. Er erkundigte sich nach ihrem Slip und sagte, warum setzen Sie sich nicht und lassen mich mal fühlen?
Was?
Also den Kindern war das unsagbar peinlich.
Wie ekelhaft.
Mhm. Seine Kinder saßen mit ihm am Tisch.
Oh, das ist ja schlimm.
Im Umgang mit anderen Menschen verhielt er sich immer extremer. Einen weiteren Vorfall kann Melissa auch nicht vergessen. Er holte seine Kinder ab, um mit ihnen zu einer Familienfeier zu fahren. Da bemerkte er am Straßenrand eine Frau, die mit ihrem Auto eine Panne hatte. Er bot ihr an, sie in die Stadt mitzunehmen, und da die drei Kinder auf der Rückbank saßen, fühlte sie sich sicher, stieg neben ihn auf den Beifahrersitz und nannte ihm ihre Adresse. Erst unterhielt er sich belanglos mit ihr, dann wurde er indiskreter. Er sagte, er fände ihre Haarfarbe hübsch, machte Bemerkungen zu ihrer Figur und ließ sie wissen, dass sie ihn antörnte.
Mhm.
Melissa, seine Tochter, sah im Rückspiegel die Angst in den Augen der Frau. Bei ihrem Haus angekommen, sprang sie förmlich aus dem Wagen. Seine Tochter war wütend auf ihn. Warum konnte er nicht einfach normal und höflich sein?
Ja.
Also die haben sich ja richtig für ihren Vater geschämt.
Das muss echt schlimm sein als Kind, ja.
Die Älteste, ja.
Und du bist ja das Kind und er ist der Erwachsene.
Mhm.
Super.
Richtig. Wenn er mit seinem LKW unterwegs war, hörten sie Tage, manchmal sogar wochenlang nichts von ihm. Melissa fragte sich in dieser Zeit, was er so machte und wie er sein Leben wohl verbrachte. Einmal kam er überraschend mit seinem Sattelschlepper vorbei und wollte mit seinen Kindern zum Frühstück fahren. Melissas Schwester und Bruder hatten schon andere Pläne, deshalb begleitete sie ihn allein. Er nahm eine scharfe Kurve, wobei eine fast aufgebrauchte Rolle Isolierband vor ihre Füße rollte. Sie fand es damals komisch, weil sie nicht wusste, für was er das wohl brauchte.
Oh nein, das ist ja ziemlich eindeutig, für was er das gebraucht hat, ja.
Als sie einmal bei ihrem Vater übernachtete, machte sie eine beunruhigende Entdeckung. Sie lag auf dem Sofa und wachte mitten in der Nacht auf. Da bemerkte sie an der Decke komische Flecken. Es sah aus wie eingetrocknete Spaghetti-Soße und sie konnte sich nicht erklären, wie die dorthin gekommen sein sollte.
Oh nein.
Als sie ihren Vater am nächsten Tag darauf ansprach und sie ihm zeigte, sagte er nur, die kann man wegmachen.
Hm? Na, also du keine kannst bestimmt schon denken,
dass es sich nicht um Spaghetti-Soße handelte, ne? Er holte seine Kinder regelmäßig.
Der Hund meint das auch. Der war dir im Hintergrund. Hör ich sofort hier.
Ja, es tut mir leid. Ich kann wirklich, weiß nicht, was ich sonst machen soll.
Ja,
wenn ich ihn
halt
raussperre, dann hört man ihn auch.
Er möchte halt auch mal wieder was hier mit uns besprechen, aufnehmen.
Schön. Er holte seine Kinder regelmäßig mit dem Auto ab, um mit ihnen zu seiner Familie zu fahren. Eine Fahrt ist dir dabei in Erinnerung geblieben. Er sang während der Fahrt vor sich hin, ich schwöre, ich ließ sie beim Fluss. Ich schwöre, sie war gesund und munter. Und diese Zeilen hat er immer wiederholt. Sonst sang er nie, dieses Lied schien ihn aber zu faszinieren. Dann war das Lied zu Ende und er erwachte wie aus einer Trance. Also während er das so gesungen hat, ne, da war er wirklich so in seiner eigenen Welt.
Okay.
Und plötzlich sagte er zu ihr, ich käme damit durch. Ich weiß, wie man jemand ungestraft umbringt. Ich würde die Knöpfe der Jeans abschneiden, so hinterlasse ich keine Fingerabdrücke. Dann wechsle ich die Schuhe und mache damit anderen Spuren im Morast. Ja, und die Melissa war letztendlich froh, als sie an einem Rastplatz eine Pause machten. Am liebsten wollte sie ganz schnell vergessen, dass er so komisches Zeug redete. Also als Tochter, ne, als Teenagerin, du denkst ja, ey, was geht bei dem schief, oder?
Ja,
das ist dein eigener Vater. Aber
du weißt ja glaub, nicht.
Selbst wenn du schon so eine Vermutung hast, du verdrängst das ja, wenn das dein Papa ist, willst du das ja auch nicht wahrhaben, dass da wirklich jetzt vielleicht was dran sein könnte, ne?
Ja, und was willst du da machen, also als Kind?
Ja, ja.
Weißt du ja auch nicht, was du wie du handeln sollst bei sowas. Da denkt man noch nicht dran, Polizei rufen oder weiß ich nicht.
Als ihr Vater eine feste Freundin hat, erhofft sich Melissa einen positiven Einfluss von ihr. Im ersten Jahr auf der Highschool ging sie mit ihrem Vater frühstücken. Die Stimmung war angespannt, weil sie es leid war, wie er immer die Leute anmachte. Da sagte er plötzlich, es ist nicht alles, wie es scheint. Ich muss dir was sagen, aber dann verrätst du mich. Er stockte und als sie nachhakte, erwiderte er nur noch, nein, du gehst zur Polizei. Ich kann nichts sagen.
Oh Gott.
Nach diesem Frühstück wollte sie ihn nicht mehr treffen. Sie war mit den Nerven am Ende und hatte es satt, mit seinem seltsamen Verhalten klarkommen zu müssen. Also wenn er dann angerufen hat, dann ist sie nicht mehr ans Telefon gegangen oder wenn er sie dann doch mal erwischt hat, hat sie eben abgelehnt, sich mit ihm zu treffen. Also sie hat sich dann völlig von ihrem Vater distanziert.
Verständlich.
Doch eines Tages weckt eine Meldung in den Nachrichten ihre Aufmerksamkeit, die um Morde handelt. Man suchte in der Gegend einen Serienkiller und einige Opfer stammten wohl aus der Stadt. Das beunruhigte sie, denn sie ging zu Fuß zur Schule und war auch zu Hause oft alleine. Doch die Morde wurden außerhalb der Stadt in anderen Gegenden begangen. Also die Leute stammten zwar oder die Opfer stammten zwar viele aus der Stadt, aber wurden dann woanders die Leichen gefunden. Im September hatte sie ihren Vater das letzte Mal gesehen und Weihnachten hatte er sich nicht gemeldet. Dann wurde es früher und sie fand es seltsam, gar nichts mehr von ihm zu hören. Eines Tages kam sie von der Schule nach Hause und ihre Mutter rief sie und ihre Geschwister zusammen in die Küche. Das hatte sie noch nie getan, also das war merkwürdig. Ja, und dann teilte sie ihnen mit, dass ihr Vater wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Und für die Kinder brach eine Welt zusammen.
Oh Gott, ja, das ist schon schlimm, ne? Du bist dann hier in der ganzen Stadt als die Tochter des Mörders bekannt. Furchtbar.
Ja, genau. Das war jetzt sozusagen mal diese Sicht von Melissa, wie sie das so erlebt hat, ihren Papa. Kommen wir zu dem Verbrechen. Am 23. Januar 1990 stellte er sich einer Frau namens Tawnya Bennett in der Nähe von Portland, Oregon, in einer Bar vor und lud sie in das Haus ein, das er gemietet hatte. Als sie dort nicht mit ihm schlafen wollte, schlug er sie. Und da er befürchtete, dass sie das der Polizei melden würde, steckte er ihr schließlich seine Faust in den Mund und erschlug sie. Um ein Alibi zu haben, ging er wieder etwas trinken und unterhielt sich mit anderen. Erst später kehrte er zurück, um Bennets Leiche und ihre Habseligkeiten zu entsorgen. Die Leiche wurde einige Tage später gefunden, aber es gab anfänglich keine Verdächtigen und keine Hinweise. Ach, es tut mir leid mit dem Buddy, ey.
Man hört ihn im Hintergrund.
Ja, es tut mir leid. Ich kann aber wirklich, ich weiß nicht, was ich jetzt machen könnte.
Ja.
Einfach ignorieren und hoffen, dass er einschläft. Zu Beginn der Morduntersuchung las eine Frau namens Laverne Pavlinak die Nachrichten über den Tod von Bennett und sah darin eine Gelegenheit, die langfristige missbräuchliche Beziehung zu ihrem Freund John Sosnowski zu beenden. Sie vereinbarte ein Treffen mit dem Ermittlungsbeamten und gab ein falsches Geständnis ab.
Mhm.
Dabei verwendete sie Details, die sie in Berichten gelesen hatte, um eine detaillierte Geschichte darüber zu erzählen. Sie gab an, die Tremperin mit einem Strick stranguliert zu haben, während ihr Freund, dieser John, sie vergewaltigt und dann erwürgt habe. Aber das stimmte gar nicht.
Was?
Ja? Sie hat es angegeben, um aus dieser Beziehung da irgendwie rauszukommen, weil er eben gewalttätig zu ihr war. Oh. Und sie auch immer vergewaltigt hat.
Aber sie hat ja selbst zugegeben, dass, also die falsche Aussage geliefert,
ja,
dass sie da beteiligt war. Sie hat sie mitschuldig gemacht.
Ja.
Das ist wie krank.
Also, das ist schon auch krass, ne?
Ja, nicht machen, Leute.
Wenn man da keine andere Chance sieht, aus so einer Beziehung rauszukommen.
Ja gut, aber sie hat ja auch nicht dran gedacht, dass der dann weitermacht, der echte Mörder, ja.
Sie und ihr Freund wurden beide am 5. März 1990 verhaftet und am 8. Februar 1991 wegen Mordes verurteilt.
Krass.
Um die Möglichkeit einer Todesstrafe zu vermeiden, bekannte sich ihr Freund schuldig. Also der hatte sie missbraucht und misshandelt, aber er hatte niemanden getötet. Ne?
Und der Echte läuft noch draußen rum.
Die hat ihn ja wirklich voll reingerissen.
Ja, und der Echte ist
und er
noch
wurde
draußen.
Zu lebenslanger Haft verurteilt, während Laverne zu nicht weniger als 10 Jahren verurteilt wurde. Also viel mehr, als sie erwartet hatte. Dann hat sie sich gedacht, war vielleicht doch eine blöde Idee.
Ja.
Und obwohl sie ihre Aussage daraufhin widerrief und erklärte, dass sie sich diese Geschichte nur ausgedacht hatte, um ihren Freund loszuwerden, wurde sie zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Denn das hat ihr dann natürlich keiner mehr geglaubt.
Unclever.
Also da hat sie sich auch irgendwie ein bisschen mit ins eigene Bein geschossen.
Ja, nicht clever.
Mhm. Ja, aber das brachte ihm jetzt auch bei unserem Serienmörder etwas zum Umdenken. Denn nach dem Mord an Tawnya Bennett, als die ganze Aufmerksamkeit auf Laverne und ihren Freund gerichtet war, ärgerte Chesterton sich darüber, dass sie ihm jetzt Aufmerksamkeit von den Medien bekam für etwas, was er ja eigentlich getan und geleistet hatte.
Ja, das ist öfter so, ne? Die wollen dann auch mit da sozusagen die Aufmerksamkeit dann auch ernten oder sich überlegen fühlen und am Schluss gestehen ja auch dann viele, weil sie einfach mal drüber reden wollen, was sie alles Tolles gemacht haben.
Ja, und weil er sich da so rüber ärgerte, schrieb er ein Geständnis an die Badzimmerwand einer Raststätte und unterschrieb es mit einem Smiley. Als das nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erregte, schrieb er Briefe an Medien und Polizeibehörden, in denen er seine Morde gestand, beginnend mit einem 6-seitigen Brief an eine Zeitung in Oregon, in dem er die Einzelheiten seiner Morde enthüllte. Er unterschrieb jeden Brief mit einem Smiley. Das veranlasste den Journalisten, ihn The Happy Face Killer zu nennen.
Ah, jetzt verstehe ich, welcher Fall das ist. Ja, habe ich schon gehört.
Okay, deswegen habe ich es jetzt erst gesagt.
Happy Face. Ja, krass, ja. Aber das ist schon sehr narzisstisch, ne? Er will halt jetzt die Lorbeeren auch selbst ernten und schreibt dann extra nochmal Briefe dahin, damit es auch ja jeder kapiert.
Genau. 2,5 Jahre nach seinem ersten Mord, am 16. September 1992, wurde in der Nähe von Blythe, Kalifornien, eine damals nicht identifizierte Leiche einer Frau gefunden, die er vergewaltigt und erwürgt hatte. Er sagte später, ihr Name war Claudia. Einen Monat danach wurde in Turlock, Kalifornien, die Leiche von Cynthia Lynn Rose entdeckt. Er behauptete, sie sei eine Sexarbeiterin gewesen, die an einem Truckstop in seinen LKW gestiegen sei, während er geschlafen habe. Sein viertes Opfer war eine andere Sexarbeiterin, Laurie N. Pentland aus Salem, Oregon. Laut Jesperson versuchte sie, ihren Lohn zu verdoppeln und deswegen erwürgte er sie.
Mhm, total guter Grund. Er versucht sich da schön rauszureden mit den beiden Sexarbeiterinnen. Ne?
Ja. Es dauerte mehr als 6 Monate, bis sein nächstes Opfer im Juni 1993 gefunden wurde. Sie war vermutlich eine Obdachlose aus Santanella, Kalifornien, die er als Carla oder Cindy bezeichnete. Die Polizei schrieb ihren Tod ursprünglich einer Überdosis Drogen zu. Mehr als ein Jahr später, im September 1994, wurde in Crestview, Florida, eine weitere Jane Doe gefunden. Ja, lach du nur. Nee, ich habe mir wieder so schwere Stadtnamen. Also Google hat gesagt, ich soll es aussprechen.
Nee, okay, alles gut. Ich sag nichts das mehr, weil wenn ich es dann sage, dann ist es auch wieder falsch. Ja, Glosser.
Auch verkehrt. Oh, schön. Okay.
Ja, ich könnte nämlich jetzt sagen, Claudia statt Claudia, aber am Schluss heißt sie ja, Claudia, stimmt, keine Ahnung.
Jesperson behauptet, sie hieß Susanne. Im Januar 1995 erklärte er sich bereit, eine junge Frau, Angela Sibris, von
bist du dir sicher?
Von Spokane, Washington, nach Indiana zu bringen. Das sind aber auch ein paar Stadtnamen.
Ja, das ist ein Comedy-Crime-Podcast. Noch irgendwelche also Fragen?
Aber wird er irgendwo in Washington und dann hat er die nach Indiana gebracht.
Okay, alles klar. Halten wir so fest.
So, ernstes Thema. Also. Ungefähr eine Woche nach Beginn der Reise wurde sie ungeduldig und begann zu nörgeln, weil sie ihren Freund sehen wollte. Als Reaktion darauf vergewaltigte und erwürgte er sie.
Ach, super. Aber sie war schuld, weil sie hat ja genörgelt, oder was hat er dann geschrieben? Ja.
Dann schnallte er sie an das Fahrwerk seines Lastwagens und zog sie mit dem Gesicht nach unten hinter sich her, um ihr Gesicht und seine Fingerabdrücke abzuschleifen.
Grausam.
Grausam.
Das möchte ich mir nicht vorstellen.
Ihre Leiche wurde mehrere Monate lang nicht gefunden, erst nachdem Jesperson der Polizei Einzelheiten mitgeteilt hatte.
Ey, was ist denn
das? 2 Monate nach dem Mord an ihr beschuldigte er seine langjährige Freundin Julie Ann Winningham, dass sie nur an seinem Geld interessiert sei.
Moment mal, der ist...
Er wirkte sie am 16. März 1995.
Moment mal, der ist doch Fernfahrer. Also, was hat er denn für Geld? Also ja. Ich möchte jetzt hier überhaupt nicht aus dem Fenster lesen, irgendjemand
riskieren. Aber das war praktisch diese feste Freundin, ne, wo die Tochter damals gehofft hatte.
Also, dass er wieder so eine Schutzbehauptung von ihm.
Dass sie einen guten Einfluss auf ihn hat. Ne?
Aber, ach Quatsch. Also, der erzählt dir wieder was vom Pferd, ey.
Ich habe jetzt gerade mal ganz schnell meinen ältesten Sohn eine WhatsApp geschrieben, dass er mal bitte den Buddy irgendwie durchstellen soll.
Bisschen
mal
gucken, Bällchen werfen.
Ob er sie liest.
Er braucht so eine Bällchenwerfmaschine. Braucht er so tjung, tjung.
Und die Julie N., also seine langjährige Freundin, war praktisch das einzige Opfer, zu dem er eine persönliche Verbindung hatte, was letztendlich die Polizei auf seine Spur brachte. Mhm. Jesperson wurde am 30. März 1995 wegen Mordes an Winningham verhaftet, also an der Julie. Mhm. Während seiner Haft begann er auch Einzelheiten seiner anderen Morde preiszugeben. Außerdem schrieb er einige Tage vor seiner Verhaftung einen Brief an seinen Bruder. Darin gestand er, im Laufe von 5 Jahren 8 Menschen getötet zu haben. Das führte dazu, dass Polizeibehörden in mehreren Bundesstaaten des Landes alte Fälle wieder aufnahmen, von denen viele als mögliche Opfer von Jesperson eingestuft wurden. Nur aufgrund der Garantie, dass er nicht zum Tode verurteilt werden würde, ließ sich Jesperson zu einem weiteren Gerichtsverfahren nach Wyoming ausliefern, wo er am 3. Juni 1998 gestand, 3 Jahre zuvor die Tramperin Angela Supries in Cheyenne getötet zu haben. Mhm. Bei den Mordverfahren in den anderen Bundesstaaten drohte ihm die Todesstrafe, weshalb er seine Auslieferung dorthin verweigerte. Mhm. Obwohl er im Gefängnis behauptete, es gebe 183 Opfer.
Was?
Ja. Konnten ihm nur die 8 in Kalifornien, Florida, Nebraska, Oregon, Washington und Wyoming getöteten Frauen zugeschrieben werden. Und er selbst behauptet, 183 getötet zu haben.
Vielleicht wollte er auch einfach nur auf die Liste der meist, der größten Serienkiller oder weiß ich nicht, ne? Man weiß es nie. Vielleicht ist das, dann ist er halt wer im Gefängnis.
Ja, das konnte eben dann nie geklärt werden, ne? Der war halt immer mit seinem Truck unterwegs, letztlich ist es aber auch möglich, ne?
Ja, stimmt, der kann überall gemordet haben. Mhm.
Er verbüßt 3 aufeinanderfolgende lebenslange Haftstrafen im Gefängnis in Salem. Im September 2009 wurde er wegen eines Mordes in Riverside County angeklagt und nach Kalifornien ausgeliefert, um sich den Anklagen zu stellen. Mhm. Er wurde auch wegen dieses Mordes verurteilt und hielt im Januar 2010 eine 4. lebenslange Haftstrafe. Mhm. Diese Laverne Pavlinak und ihr damaliger Freund, dieser John Sosnowski, die fälschlicherweise wegen Tonya Bennett, diesem ersten Opfer, verurteilt worden waren, wurden erst am 7. Januar 1996, also mehr als 5 Jahre nach ihrer Verurteilung, aus dem Gefängnis entlassen, nachdem Jespersons Anwalt dessen Geständnis mit überzeugenden Beweisen vorgelegt hatte.
Mhm. Krass.
Er hatte zum Beispiel das Versteck der Geldbörse des Opfers mitgeteilt und diese war nicht gefunden worden, weshalb eben der Fundort als Information angesehen wurde, dass das nur der Mörder kennen konnte.
Täterwissen, ja, nennt man das krass. Heftig.
Und was vielleicht auch noch interessant zu wissen wäre, ist, dass auch in Italien ja die Akte von dem Happy Face Killer genauer angesehen wurde. Denn es kam die Frage auf, ob er mit dem Verschwinden der Tochter des Schlagerduos Albano und Romina Power zu tun hatte und diese tötete.
Ach du Schreck.
Sagt dir das was?
Also ich kenne diese Sänger, ja. Aber ich kenne den Fall nicht.
Wie hieß sie da?
Ja, genau. Aber die hat eine Tochter und die ist verschwunden. Das wusste ich gar nicht. Ja, ach, heftig. Hm.
Sie sang so oft vom Glück, dass ihnen eigentlich gar kein Unglück widerfahren durfte. Felicita, der Ohrwurm aus dem Jahr 1982, machte Albano und Romina Power weltberühmt. Hm. Der Italiener und die Tochter des Schauspielers Tyrone Power aus Kalifornien waren nicht nur auf der Bühne ein Traumpaar, sondern auch im privaten Leben. Mhm. Und dann passierte ihnen das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Ihre Tochter verschwand spurlos. Mhm. Sie wurde inzwischen für tot erklärt. Eine Spur führt nach Florida zu dem 8-fachen Mörder.
Nein.
Oh. Ja, diese Xenia, den Namen sage ich mit Sicherheit auch wieder falsch, Carisi, geboren 1970, älteste von 4 gemeinsamen Töchtern des Paars, war in Süd- und Nordamerika unterwegs und lebte zuletzt in New Orleans. Seit Anfang Januar 1994 wurde sie nicht mehr gesehen. Alle Suche blieb vergeblich. Romina Power wollte nie an ihren Tod glauben und trat 2011 sogar in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY auf. Eine Spur führte nach Florida. Es ging um die Identifizierung einer dort 1994 am Straßenrand gefundenen Frauenleiche. Mhm. Albano Carisi, so der bürgerliche Name des Künstlers, bestätigte, dass die Fahnder von ihm und seinen übrigen Kindern Speichelproben nahmen, um sie zum DNA-Abgleich in die USA zu schicken. Verdächtigt wurde der zu mehrfach lebenslänglich verurteilte achtfache Mörder Kate Hunter Jesperson, genannt auch der Happy Face Killer. Xenia lebte laut Presseberichten zuletzt in einem verkommenen Hotel in New Orleans mit einem Trompeter zusammen, ein Straßenmusiker, drogenabhängig und gewalttätig. Als er zum ersten Mal vernommen wurde, fand man ihren Pass und ihre Schecks bei ihm. Obwohl er ein Verdächtiger war, verbrachte er aber nur wenige Tage im Gefängnis. Ein 2006 verstorbener Zeuge sagte, er habe eine Xenia-ähnelnde Frau gesehen, wie sie sich in den Mississippi stürzte. Eine Leiche wurde aber nie gefunden und erzählte diese Geschichte auch jedes Mal anders. Dass der Fall damals noch nicht zu den Akten gelegt worden war, verdankte man Ermittlern in Palm Beach, Florida. Sie gaben sich nicht damit zufrieden, dass die 1994 gefundene Leiche nie identifiziert wurde. Sie kamen zu dem Schluss, dass das erste Phantombild dem Opfer nicht wirklich ähnelte und ließen 2014 ein neues anfertigen. Jesperson habe dann versichert, dass dies diese Susanne sei, die er umbrachte. Das Bild hat Ähnlichkeit mit Xenia, die sich in ihrer Aussteigerphase ebenfalls Susanne nannte.
Echt?
Der Albano reagierte auf diese Entwicklung zurückhaltend. Wir werden sehen, was jetzt passiert, sagte er damals einer Nachrichtenagentur. Auf Anfrage wollte er keine weiteren Erklärungen abgeben. Ja, in den Jahren nach dem Verschwinden der Tochter war die Ehe mit Romina zu Bruch gegangen. Also das wurde nun auch nie richtig geklärt.
Ja, ist leider oft
also,
so.
Also 2014 erschien übrigens auch ein Film zum Happy Face Killer.
Ach krass.
Muss ich mal angucken. Habe ich aber nicht gesehen. Ja.
Ja, wahrscheinlich nichts für Zartbeseitete.
Ja, ihr Lieben, das war mein Verbrechen für heute.
Oh, das ist krass.
Sorry für Buddy und sorry für meine unprofessionelle Aussprache.
Ach, Quatsch.
Der kanadischen Städte und ach, ich suche mir aber auch immer solche Fälle aus, wo solche komplizierten Namen drin sind, ne? Naja.
Ja, kanadische Städtenamen.
Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem spannend.
Präsentiert von Murder Queens, unverwechselbarer Podcast. Aber bei deinen Büchern nimmst du doch auch immer so amerikanische Namen, so Jill und Jason oder so, ne?
Ja, aber das kann ich ja aussprechen. Ja. Also, das sind ja noch einfache Namen, ne? Aber also hier, das ist ja Himmelswillen.
Gar kein Problem.
Naja.
Aber ich wollte auch noch was sagen zu der Kindheit. Also da hat er ja schon, oder auch im Erwachsenenalter, später Tiere gequält. Und ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber das ist ja, gehört zur McDonald-Triage, nennt man das. Also hat aber nichts mit McDonald's-Kette zu tun, mit dem Lieferservice, sondern das war einfach ein Wissenschaftler, der das so genannt hat. Und zwar besagt das, wenn jemand im Kindesalter diese drei Dinge macht, also Tiere quälen oder töten, Brand stiften und in die Hose machen, also ein Bettnässen, nennt man das korrekterweise, dann ist es ein ziemlich sicheres Zeichen, dass der später mal zum Mörder wird. Ja.
Okay.
Ich glaube, ich habe das schon mal erklärt, oder? Aber nochmal so als kleiner Reminder, das ist crazy. Das sieht man immer wieder. Und was man auch immer wieder sieht, ist, dass die Leute behaupten oder halt, dass es so war, dass sie selbst vergewaltigt wurden und das dann später sozusagen auch selbst dann machen, dass sie selbst dann halt mal der Vergewaltiger sein wollen. Aber ich denke, es ist auch oft eine Schutzbehauptung, dass die sagen, ja, ich bin halt so geworden, weil ich wurde selbst halt als Kind vergewaltigt.
Ja.
Die ist ja nicht blöd. Oh, manche sind auch eine Schutzbehauptung. Heftig, oder?
Also gerade auch für die Melissa, ne? Das ist schon krass, ne? Wie sie dann ihren Vater auch immer so beschrieben hat und dass er ja selbst unheimlich war und sie dann so Angst vor ihm hatte. Und
das will ich mir gar
nicht
vorstellen.
Aber trotzdem ist es halt immer der Daddy, ne? Und
ich will mir das gar nicht vorstellen, weil als Kind ist es so schlimm, denke ich. Ja, du kannst ja nichts machen.
Ja.
Und du denkst ja trotzdem immer, die Erwachsenen, die haben recht und man muss denen folgen, was die sagen. Und wenn der mich kitzelt, dann ist es halt so, dass der hat immer recht, der ist erwachsen. Oh, wie krass das. Als dann auch noch diese halb aufgebrauchte oder fast aufgebrauchte Rolle Isolierband so vor ihre Füße gekullert ist. Oder? Mhm. Also wir sind ja, ja Experten in sowas. Wir hätten sofort gedacht, scheiße, ja, der hat hier Frauen gefesselt. Ja.
Also ich hatte ja im ersten Moment so gedacht, na gut, wenn da halt so eine Rolle, mhm, da Klebeband ankommt, da muss man ja nun nicht gleich an irgendwie, ach, so einen Mord denken. Mhm. Ne? Aber dadurch, dass er eben immer schon so unheimlich drauf war, dann hat man natürlich diese Gedanken, ne?
Hm. Ja. Also.
Naja.
Oh je, wir haben die Anzeichen schon gesehen, wir hätten ermitteln sollen. Nein. Oh Gott, jetzt im Nachhinein, dann ist man natürlich immer sehr clever. Kann man hier, ja, die schlauen Sprüche bringen. Ja, Nika.
Guck dir mal ein Bild von ihm an.
Ja, auf jeden Fall. Happy Face.
Riesenmann.
Ja, bei der Serie Mentalista ist es ja auch so, dass der Killer Red John immer so mit Blut Smileys an die Wände malt, wenn da jemand da getötet, mhm, hat. Ja. Auch ein Smiley-Killer. Schlimm.
Abgekupfert.
Ich denke auch, Inspiration war der Happy-Face-Killer, würde ich sagen.
Ja, richtig.
Okay.
Ja, du Liebe, was hast du heute für eine Verschwörungstheorie für uns?
Bist du bereit? Seid ihr bereit, liebe,
ja,
Crimies?
Wir sind alle bereit.
Ja, ich habe heute mal wieder die Ehre, eine Verschwörungstheorie zu bringen. Ja, habe mir letzter
Zeit... Hat es mit der CIA zu tun?
Diesmal nicht, aber irgendwann bringe ich nochmal Area 51, aber da habe ich halt echt Respekt vor, weil das so, das füllt, glaube ich, 3 Folgen.
Sehr umfangreich, ja.
Vielleicht,
ja,
schaffe ich es auf 2 irgendwie. Sonst gehen die mir langsam aus, meine Lieblingsverschwörungstheorie von der CIA. Aber es gibt ja auch immer viele aktuelle, viele neue, zum Beispiel von QAnon, oder ich weiß gar nicht, ob man das richtig so ausspricht in meinem Kopf, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Und in die Richtung geht es heute auch. Also, es ist eine ganz aktuelle Verschwörungstheorie. Sagt dir die Wayfair-Verschwörungstheorie was?
Vage.
Um die geht es heute. Mhm. Und die ist.
Erzähl mal.
Also, wir haben jetzt ja September 2020 und die hat so im Juli 2020 so richtig Fahrt aufgenommen, also ungefähr 2 Monate alt. Okay, mhm, also, es ist Juni 2020. Eine Twitter-Nutzerin fällt auf, dass teure Möbel beim Versender Wayfair, das ist so eine Plattform wie Amazon, aber nur für Möbel, die Namen von verschwundenen Kindern tragen. Also sowas wie verschwundene Kinder wie Madeleine McCann, meine ich damit, ne? Mhm, und teilweise horrende Summen werden eben für diese Möbelstücke aufgerufen. Zum Beispiel ist ein Tisch bei Wayfair für $17,000 im Angebot oder eine Kommode für $15,000 und ein Nachtlicht ist mit $19,000 ausgezeichnet. Also so ein Nachtlicht, das man für Kinder halt, ne, kauft. Mhm. Ja. Daraufhin, als ihr das so auffällt, dass das ganz schön viele Kindernamen auch sind und teure, überteuerte Möbelstücke, fragt sie dann auf Twitter und auf Reddit, das ist ja auch so ein Forum, ob das was zu bedeuten hat. Also sie fragt erstmal nur, sie behauptet erstmal gar nichts. Aber
ja,
da gibt es natürlich verschiedene Verschwörungstheoretiker und die Twitter-Community und alle, die an sowas glauben, fragen sich dann, ob Kinderhändler Wayfair-Plattform, die Plattform für Deals benutzen, zum Beispiel um die Deals abzuwickeln, Kinder zu verkaufen und
ja, das waren nur meine, ja, Gedanken dazu, genau.
Und das auch irgendwie als zur Geldwäsche benutzen, ne? Weil, also es ist ja bekannt, dass über Starknet eben Menschen verkauft werden, entweder so als Haushaltssklaven, vor allem in Asien, oder Kinder für Pädophile eben, ja. Ganz fürchterlich. Und die kosten ja mehrere tausend Dollar dann und das wäre ja dann eine Möglichkeit, das Geld zu waschen, indem man sagt, okay, derjenige kauft eigentlich einen Tisch, kann man steuerlich absetzen, ist halt ein altes Ding, ein massives Holz, kostet $17,000 oder so, ja. Mhm. Ja, also erstmal so ein Thema, was auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit erzeugt, das kann ich total nachvollziehen. Und noch mehr Aufmerksamkeit bekam dann das Thema ab dem 9. Juli, als es in der Reddit-Diskussionsgruppe also da gibt es ja so verschiedene Gruppen zu verschiedenen Themen, Conspiracy erneut aufkam. Also Conspiracy heißt Verschwörung. Und hier konstruierten Anhänger von Verschwörungstheorien einen expliziten Zusammenhang zwischen den Namen von Wayfair-Möbeln und denen eben von verschwundenen Kindern. Also die haben da so eine Liste erstellt und ja, und haben das auch nochmal dargelegt und Fakten gesammelt, Indizien gesammelt und haben das dann eben so präsentiert, dass ihrer Theorie nach die Möbel nur für Insider-Transfers bestimmt sind, also weil ja niemand hingeht und sagt, ach, das ist aber ein schönes Nachtlicht, da gebe ich doch mal 19.000 Dollar aus, sondern eben die Insider nur Bescheid wissen, okay, alles ab 15.000 Dollar so einstellen in der Suche und hier sind die Namen und dann kannst du das, den Namen von dem Kind halt im Internet eingehen und siehst, okay, das ist das verschwundene Kind und kannst es dann so bestellen. Also so war so die Theorie, ja. Also nur Eingeweihte würden dann eben dieses teure Möbelstück kaufen und dafür ein Kind erhalten. Ja. Und andere Verschwörungstheoretiker wollen herausgefunden haben, dass Standorte von Wayfair häufig in der Nähe von US-amerikanischen Abschiebezentren für Kinder liegen. Also so mehrere solcher Indizien wurden dann gesammelt, ne? Die haben halt so Warenhäuser, Wayfair, wo die eben Dropshipping-mäßig Möbel von Großhändlern oder anderen Marken bekommen und die dazwischen lagern und dann, wenn jemand bei Wayfair kauft, die rausschicken, ne? Wie Bücher bei Amazon, Dropshipping-System. Also es werden dann im Juli 2020 immer mehr angebliche Beweise dazu veröffentlicht. Es wird davon gesprochen, dass das Pedo-Symbol, das ist wie so eine Spirale, aber als Dreieck, wie so ein Dreieck, das immer kleiner wird, so spiralmäßig. Das soll angeblich das Symbol der Pädophilen sein. Das wurde vor ein paar Jahren mal von amerikanischen Behörden so gesagt. Ich glaube, 2016 war das, dass das wohl das geheime Symbol wäre und die hätten das jetzt so aufgedeckt, dass sie das benutzen, Pädophile. Ja, also das wurde da irgendwie ausgemacht in verschiedenen Möbeln und Logos und dazu es wird halt immer undurchsichtiger. Also es werden angebliche Verbindungen von Wayfair zur Clinton Foundation und auch zu Tom Hanks und anderen Hollywood-Stars gezogen. Was? Ja, ja. Also die sollen auch drin verwickelt sein, also Hillary Clinton und Tom Hanks und ja auch andere aus den oberen 10.000 der USA. Ja, Tom Hanks wurde nämlich schon mehrfach angeklagt von angeblichen Opfern und auch von Leuten, die wissen wollen, dass er eben pädophil sei. Ja, lass das meine Mutter nicht wissen. Die hört aber auch unseren Podcast, weil Tom Hanks ist ihr Lieblingsschauspieler.
Ey, ich mag den auch total.
Aber es ist ja wirklich nur angeblich. Ja, also wir haben jetzt hier keine Beweise, aber ich kann mal so ein paar Sachen sagen, die da passiert sind. Zum Beispiel hat Tom Hanks, also ihr müsst es selbst bewerten. Tom Hanks fotografiert ja gerne so Gegenstände, die verloren gegangen sind. Also so am liebsten, glaube ich, so Handschuhe und einsame Schuhe, also wo der zweite Partner fehlt, ne? Und veröffentlicht es so auf Instagram. Und da gibt es ein Bild und da steht neben dem Handschuh so mit Kreide auf dem Boden SRC USA. Und das soll wohl auch ein Code von den Pädophilen sein. Und dann haben einige Verschwörungstheoretiker das bei der russischen Suchmaschine Yandex eingegeben. Und wenn man das dort eingibt, das ist wie Google halt nur in Russland, da habe ich auch Screenshots gesehen und mir YouTube-Videos angeguckt, wie das Leute gezeigt haben. Wenn man das da eingibt und dann auch noch den Code von einem Schrank, also Wayfair-Produktcode, dann kriegt man leicht bekleidete Kinder angezeigt. Leicht bekleidete Mädchen. Ja, es ist dann aber auch so, dass das öffentlich gemacht wurde. Und ab dem 13. oder 14.07. hat Yandex das dann behoben und gemeint, das wäre irgendwie ein Fehler. Und jetzt, wenn man SRC USA eingibt, das habe ich selbst gestern überprüft, kriegt man Schuhe und Militär Angehörige vor amerikanischen Flaggen angezeigt. Also die haben das umgestellt. Kann man jetzt sagen, es war ein Fehler oder die sind nicht blöd und ändern das schnell wieder. Ja, es bleibt jetzt euch überlassen, ob ihr das glaubt. Außerdem hat ein Schauspielkollege, der Isaac Cappy, 2018 ein Video hochgeladen, in dem er eben Tom Hanks beschuldigt, pädophil zu sein. Und ja, der ist dann, hat dann auch in einem nächsten Video gesagt, ja, er lebt jetzt natürlich gefährlich, weil er hat das so aufgedeckt, dass viele in Hollywood eben Kinder missbrauchen und das organisiert in so einem pädophilen Ring, Pädogate und so. Und dass er weiß, dass er, dass die seinen Tod wollen, aber er hätte so als Versicherung ein anderes Video gedreht. Wenn ihm was zustößt, würde das sein Anwalt veröffentlichen oder so. Also so ein Versicherungsvideo, Absicherungsvideo. Und ja, kurz darauf nimmt er sich angeblich das Leben, also er stürzt von der Brücke und wird von einem LKW überfahren.
Oh.
Kann man jetzt sagen, ich überlasse das euch. War das ein Selbstmord oder wurde er umgebracht? Weil
geschubst.
Es gibt halt immer wieder solche Aussagen von ja, Schauspielern und so, die da auch dann mal was sagen, dass da richtig krasser Shit abgeht in Hollywood. Pädogate halt. Mm. Ja. Aber zurück zu Wayfair. Ich habe mir mal die Instagram-Accounts angeguckt, zum Beispiel wayfair.de. Da gab es vor diesem Vorfall, also Mitte, also 9., 7. ging es so richtig ab, 9. Juli, mit den Vorwürfen gegen Wayfair, die dann immer mehr gestreut wurden, immer mehr YouTuber haben Videos hochgeladen dazu. Und die hatten vorher immer so 3 bis 6 Kommentare unter dem Bild und dann ab dem 9.7. ging es ab. Also 9.7., 10.7., 11.7. könnt ihr euch mal angucken. Da gibt es dann hunderte bis 1700 Kommentare. Und ja, da schreiben die Leute dann, wir boykottieren euch, ihr, wer seid ihr, wie könnt ihr die Kinder so quälen, Pädogate und so. Also schreiben die Leute direkt halt drunter. Ist halt nicht die feine englische Art, Leute. Ich möchte natürlich jetzt nicht den Zeigefinger heben, aber da war ja noch nichts bewiesen, ne? Ja.
Mhm.
Ja. Ist halt, also es ging hoch her. Die Geschichte nimmt dann ganz viele krumme Wege, so wie viele Verschwörungstheorien, und ist aber zum Beispiel in der Türkei auf super starke Resonanz gestoßen, da ging es noch mehr ab als hier in Deutschland und USA. Dieser eingangs erwähnte Tweet wurde 1000-fach geteilt zum Beispiel. Und ja, also von dieser Nutzerin, so die eigentlich nur fragt, kann das irgendwie einen Zusammenhang geben mit diesen Welfare-Möbeln, die nach genauso benannt sind wie verschwundene Kinder in den USA. Ja.
Ja.
Und dann hat, insgesamt kann man ja sagen, dass die Geschichte auch Ähnlichkeit hat mit dieser Pizzagate-Verschwörung. Weißt du da noch, wie das war 2016 mit Pizzagate? Sagt dir das was? Ja.
Ich überlege, also sagt mir was, aber...
Das war ja beim Wahlkampf Hillary Clinton gegen Trump. Und wurden doch die Gerüchte in Umlauf gebracht. Und ich glaube auch, dass das wesentlich dazu beigetragen hat, dass Hillary Clinton eben nicht die Wahl gewonnen hat.
Verloren hat.
Ja, dass sie eben verloren hat, weil da ging es ja dann, die Nachricht ging so um, dass Hillary angeblich mit einem Kindersexring, der in einer Pizzeria in Washington operiert, da eben was zu tun haben soll, dass die das auch mitorganisiert. Ja, es ist aber ja dann auch aufgedeckt worden, dass das nur ein Gerücht war, um Hillary Clinton zu schaden.
Zu schaden.
Ja, und das startete dann praktisch dieses Verschwörungstheorie-Netzwerk, oder die nennen sich eben so, die da an sowas glauben, QAnon. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Kanon mit Q, also mit einem. Also Anon steht für anonym. Ja, und Q ist, glaube ich, der nach irgendeinem Verschwörungstheoretiker, und dann Anon für anonym, also QAnon. Okay, genau. Und das Pizzagate, das gipfelt ja schließlich darin, dass ein Mann diese Pizzeria, besagte Pizzeria, ist eigentlich nicht zum Lachen, ich lache jetzt nur, weil es tut mir leid, es ist wieder so, ich möchte mich entschuldigen. Es ist ganz schlimm, aber man muss einfach lachen. dass, also es gipfelte darin, diese Anschuldigung, dass ein Mann die Pizzeria mit einem Gewehr stürmte und schoss. Also, ja, tatsächlich ist das passiert, 2016. Aber wie das ausging, das erzähle ich am Ende dieser Folge. Kleiner Spannungsbogen mal wieder. Ja,
ganz super, Nina.
Ganz am Schluss erzähle ich nochmal Pizzagate zu Ende. Aber jetzt zurück zum Wayfair-Verschwörungstheorie. Und zwar auch ziemlich geil. Ging es dann weiter Mitte Juli, dass ein Ehepaar aus Arizona da ziemlich viel Aufmerksamkeit erlangt hat. Denn die beiden halfen noch, dieses Gerücht mit Wayfair anzuheizen. Also die sind nämlich Influencer und Influencer-Leute. Oh. Tausende Abonnenten, also 50.000 hat sie, die Maddie. Und der Justin hat mittlerweile auch 13.000, aber hatte damals weniger. Und die beiden helfen jetzt noch, das Gericht anzuheizen, indem sie auf Instagram posten, dass sie sich jetzt einen Schreibtisch im Wert von 17.000 US-Dollar von Wayfair gekauft hätten und dann jetzt mal auf ein mögliches Kind warten würden, das dann wohl geliefert werden würde. Und ey, sie würden dann ihre Erfahrungen mit ihren Followern teilen.
Geil, oder? Okay.
Schon hart. Ich stelle mir das also vor, ja, die sitzen jetzt da, gucken immer mal so auf die Uhr, wann kommt die Lieferung denn? Stellen sich schon vor, wie sie gleich ihre Wayfair-Bewertung schreiben, so ein Stern, nicht das, was ich erwartet habe, oder irgendwie so eine Sterne-Bewertung. Oh Gott, das ist eigentlich ein ernstes Thema, aber manchmal verliere ich einfach den Glauben an die Menschheit. Tut mir leid, da muss ich lachen. Ja, also Maddie und Justin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Nachnamen nennen soll, das ist wahrscheinlich Rufmord. Also, die sind Influencer. Und aus Arizona, aus Gilbert, genauer gesagt. Da kommt übrigens auch einer meiner Lieblingsinfluencer her, aber sie ist es nicht. Und ja, die beiden lassen sich nicht mal von Faktenchecks der Nachrichtenagentur Reuters überzeugen, die das eben Mitte Juli dieses Gerücht um Wayfair entlarvt. Und ja, die Maddie sagt dann nämlich, es gibt keine Person auf dieser Welt, die mir sagen kann, dass dies im Moment nicht wahr ist. Ja, die ist halt sehr überzeugt. Und das sagt sie am 10. Juli in einem 40-minütigen Instagram-Video. Dies kann nicht als falsch angegeben werden, bis es als falsch erwiesen ist. Okay, also sie hat sich schon mal total gesperrt von anderen Nachrichtenagenturen, die da schnell drüber gesprochen haben. Ja, aber dieses Video scheint dann am 14. Juli wieder offline gestellt worden zu sein. Also ich konnte es auch nicht finden, aber einige andere YouTuber, die darüber berichtet haben oder so, haben das erzählt und es gibt auch Berichte darüber, dass das online war. Ja, Maddie, die ist übrigens, mal zu den beiden Influencern, Maddie, die ist eine Microblading-Künstlerin und selbst hat sie eine Beauty-Produktfirma gegründet. Und sie gehört zu mindestens einem Dutzend Social-Media-Influencern in Arizona, also Phoenix-Gebiet, die überzeugt oder einfach nur ungläubig eben diese Verschwörungstheorie ihren hunderttausenden Instagram-Anhängern näher gebracht haben, ja. Also, eine gute Idee war das oder nicht.
Ja.
Die haben einfach mal drüber gesprochen und haben ja selbst hunderttausende Instagram-Abonnenten und das hat sich natürlich dann dadurch verbreitet. Ein kleiner Meinungsherd. Ja. Aber auch Social Media Prominente wie Reality-TV-Star Savannah Faith Chrisley und das Model Amber Lancaster und die Sängerin Maisie Stella, die haben Instagram-Geschichten über das Thema auf ihren verifizierten Accounts gepostet. Natürlich, ne, die mit den blauen Haken. Also es ist natürlich, so kann man halt auch die Leute verunsichern und dadurch entstehen dann eben diese Hate-Wellen. Die Hater da, die dann bei Wayfair kommentieren mit Scheißverein, boykottieren wir und sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also auf ihrem Instagram-Account teilt Maddie normalerweise Beiträge ihrer Kinder und das, was sie ihre Red-Pillar-Ansichten nennt. Also ich nehme jetzt mal an, das bedeutet so diese Believer-Ansichten oder Red Pill, ich vermute, dass sie das so nennt, weil das aus dem Film Matrix kommen könnte. Da gibt es doch die blaue und die rote Pille bei Matrix. Und die wird dir angeboten, wenn du die blaue Pille nimmst, kehrst du zurück in deinen Körper und alles ist wie immer. Und du lebst dann nicht in der Matrix, sondern, doch, du lebst dann in der Matrix, aber siehst die Wirklichkeit nicht. Und wenn du die rote Pille nimmst, dann wird alles so vor dir offengelegt, die Matrix, und dass das Leben gar nicht so ist, wie du dachtest. Ja, also ich nehme an, das meint sie damit. Also sie meint, sie geht mit offenen Augen durchs Leben und durchschaut diese ganzen Machenschaften um sie herum. Ja, und sie ist nämlich auch überzeugte Anhängerin, ja, von diesen QAnon-Theorien und ja. Krasse Scheiß einfach, an was sie glaubt. Ich möchte es eigentlich jetzt mal überspringen, weil es wird einfach zu viel, an was sie glaubt. Also sie glaubt zum Beispiel, dass der Präsident Trump auch daran arbeitet, hochrangige Beamte und Prominente zu entlarven, die einem Kindersex-Trafficking-Ring angehören. Ja, das hat sie schon geäußert. Ja. Dann ist es aber auch halt eben so, dass durch diese Videos zu dem Thema Maddie viele, viele neue Follower gewinnt. Ist halt gar nicht so unclever. Und auch ihr Mann Justin Thompson hat nun über 13.000 Abonnenten und Maddie, die hatte vorher 17.000 und hat nun 45.000 Abonnenten. Also hat mehr als verdoppelt durch diese Verschwörungstheorie.
Es bringt Aufmerksamkeit.
Ja, Leute. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ja. Und warum haben die beiden jetzt diesen Schritt gewagt und $17.000 für einen Wayfair-Schreibtisch ausgegeben? Ja. Also sie glauben eben wie andere Verschwörungstheoretiker, dass jetzt nach Abschluss der Transaktion ein Kind und nicht die Einrichtung an den Käufer geliefert wird. Das kommt mir auch sehr logisch vor, ja. Habe ich auch gemacht. Justin erklärt dann in einem Video, dass er eben diesen Schreibtisch bestellt hat und er diese Theorie des Menschenhandels damit beweisen will und die Machenschaften des Unternehmens Wayfair enthüllen möchte. Ja, genau so einfach.
Okay.
Der Plan wird bestimmt funktionieren.
Ist natürlich interessant, wenn die das enthüllen wollen, ja, ne? Dass sie es da jetzt schon posten, während ja noch dieser dieser Zeitrahmen ja noch so ist, dass die darauf warten, dass es geliefert wird.
Sie haben am besten noch den Wayfair verlinkt, dass
damit verraten sie ne?
Dass sie es auf jeden Fall wussten. Also ich keine Ahnung, es wurde jetzt
ganz
gelöscht.
Toll.
Also man möchte die Hände beim Kopf zusammenschlagen, ne? Also irgendjemand wird so auch dann Wayfair stecken, selbst wenn ihr das nicht verlinkt haben. Achtung hier. Ach, das ist an so viel.
Genau. Und dann kommt halt ein Schreibtisch für $17.000.
Oh, das ist an so vielen Stellen, möchte man hier die Hände beim Kopf zusammenschlagen, ja. Ja, aber es wird noch besser. Also erstmal sagen sie, dass sie da trotzdem das überhaupt nicht bezahlen wollen und wenn dann zurückschicken und mit ihrem Kreditkartenunternehmen gesprochen haben, dass die auf gar keinen Fall $17.000 da einziehen. Und dann äußert sich Justin noch zu einem aus seinen Augen verdächtigen Anruf, den er nach der Bestellung von Wayfair erhalten hatte, in dem nämlich ein Kundendienstmitarbeiter, Achtung, fragte, ob er ein kostenloses Wayfair-Professional-Konto eröffnen wolle. Ich kann mir das genau vorstellen, ja. Dieser Kundenservice-Mitarbeiter denkt so, oh, da kommt eine große Bestellung rein, du hast doch vielleicht Großkunde, ich rufe den mal an. Und der Justin hört dann Wayfair-Professional-Konto und denkt so, oh, jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich im Pedogate drin. Ja, aber es ist einfach nur, ja. Also Wayfair-Professional ist ein Geschäftsmitgliedschaftsprogramm, das von Geschäften, also Resellern sowie Office Depot angeboten werden und dann eben günstigere Preise eben für diese Mitglieder gelten und ja, also wie so Zwischenhändlerpreise. Ja, aber Justin dachte so, ah, Beweisstück B. Okay, ich will jetzt gar nicht so gemein sein, das kam jetzt gemein rüber. Sorry, Justin. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich noch anfangen soll hier. Also es ist so, es wird immer absurder, ja. Und dann ist es eben so, ja, dass sich Wayfair natürlich auch dazu äußert. Und übrigens werden die Videos dann kurz darauf von Justin, kleiner Spoiler, entfernt. Man hört nichts mehr ab dem 16. Juli dazu. Ihr könnt mal gucken. Achso, nee, ich will eigentlich nicht verraten, wer das ist. Nachher werde ich nur wegen Rufmord angeklagt. Wenn ihr ein bisschen googelt, findet ihr es bestimmt raus. Ich möchte nicht den Accountnamen nennen. Ja, und man hört wirklich gar nichts mehr von Maddie und Justin zu diesem Thema. Es werden jetzt einfach wieder nur noch Kinderbilder gepostet. Die Tochter ist 5 geworden. Happy Birthday. Und sonst hört man nichts mehr. Und Wayfair äußert sich dann natürlich auch dazu. Jetzt bei Instagram habe ich nichts gefunden, aber also Instagram Deutschland Wayfair-Account, aber in der Presse äußern sie sich. Und zwar
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Genau. Also erstmal war es ja so, dass schon, wie gesagt, Reuters, diese Nachrichtenagentur, das als Fake markiert hat. Und Facebook ist ja da auch neuerdings sehr dran interessiert, eben Fake News zu markieren. Und die haben das auch als Fakes markiert. Und auch auf Instagram, das gehört ja auch Facebook. Ja, und dann wurden aber die sich so gar nicht damit zufrieden geben wollten, sind dann nochmal hier so in ihre Protestaktion rein und haben dann eine Petition aufgemacht bei petitions.whitehouse.gov. Da kann man das nämlich einfach einstellen, eine Petition. Und wenn die über 100.000 Unterschriften gesammelt hat, dann muss das Weiße Haus sich das ansehen. Also zumindest mal reinlesen und sich damit befassen. Ja, aber so am ersten Tag hatte das erst 69 Unterschriften. Und wie gesagt, das muss innerhalb von 30 Tagen, glaube ich, 100.000 schaffen. Und ich habe jetzt mal reingeguckt und es ist nicht mehr zu finden. Also Zeit ist abgelaufen, aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie man genau da recherchiert und die dann findet, die gerade bearbeitet werden vom Weißen Haus. Aber ich nehme einfach mal an, das hat nicht geklappt mit den 100.000 Unterschriften. Ja.
Okay.
Und jetzt zu dem Statement, das Wayfair abgegeben hat. Und zwar, Wayfair bestreitet natürlich die Behauptung des Menschenhandels, also gut, wer würde das nicht tun? Und verwies dann in einer Stellungnahme darauf, dass für die Namensfindung der Produkte ein Algorithmus verwendet wird. Also, dass irgendwelche Kindernamen da eben von einer künstlichen Intelligenz ausgewählt werden, bedeutet das. Und dass das auch in anderen Branchen durchaus üblich sei. Waren mit Vornamen zu benennen. Und ja, damit haben die eigentlich recht, weil zum Beispiel der Name Billy für das IKEA-Regal, das wurde ja noch nie beanstandet. Und auch bei einem Opel Adam wurde noch nie jetzt behauptet, dass das ein Transporter für Kinderhandel sein könnte, statt ein Auto.
Ja,
ne?
ja.
Ja, also ja, gut, aus der Sicht, Blickwinkel ist da alles. Es glauben halt immer noch sehr viele Menschen daran, muss darf man nicht vergessen. Ein Sprecher von Wayfair konnte aber die Verwunderung über das exorbitant hohe Preisniveau von manchen Möbeln schon nachvollziehen. Zum Beispiel ist ja, wie gesagt, so, dass ein total schlicht anmutender Schrank, der Alivia heißt, rund 15.000 Euro kostet. Immerhin mit kostenlosem Versand, sagt er. Wow, da kommt es jetzt drauf an. Ja, und das ist aber, der Sprecher sagt dann aber so ein bisschen kryptisch, das war auch in jedem Artikel und jeder YouTuber hat das gesagt, so hä? Weil er sagt dann, solche Dinge sind laut Wayfair aber eher nicht für Privatkunden bestimmt, sondern für industrielle oder allenfalls noch für repräsentative Zwecke. Da hat er sich ein bisschen ungünstig ausgedrückt, weil alle so jetzt, hä? Warum soll das für Industrielle sein? Warum soll dann irgendeine Firma 15.000 Euro dafür einen Schrank ausgeben, der 500 Euro wert ist? So, hä? Ja, und dann sagt er aber noch, andere Angebote seien einfach falsch ausgezeichnet gewesen. Aber das ist ein Fehler, der auch vielen anderen Online-Händlern passieren würde. Ja, passiert schon mal, aber so viele Nullen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also ich arbeite ja selbst bei einem Online-Händler im Marketing und ich bin zwar nicht für die Preise zuständig, aber also, dass mal ein Schreibfehler so gemacht wird in einem Text, ist normal, aber so ein Preisfehler, also es gibt ja Pricing-Listen. Und na gut, wir haben ein anderes System wahrscheinlich, das ist jetzt keine Möbel, aber ich weiß nicht.
Also, die haben echt schöne Möbel, gerade mal.
Es wäre sehr unprofessionell. Da so viele, also ich habe ja halt viele Beispiele gesehen, ne? Dieses Nachtlicht, dieser Duschvorhang, so ein Kabinett für Gläser, dieser Schreibtisch, so ein Schrank, alles viel zu teuer, also unberechtigt hohes Preisniveau. Ja,
ja.
Aber Wayfair ist ja in den letzten Jahren echt seit 2018 krass gewachsen und könnte der neue Big Player werden für Möbel, ja. Ja, aber...
Also, wie gesagt, sie haben wirklich außergewöhnliche, schöne ja, Sachen mit dabei.
Genau. Aber was ich dann noch gehört habe in einem anderen Podcast zu dem Thema, amerikanischen Podcasts über Verschwörungstheorien, da die Erklärung fand ich auch, also richtig einleuchtend. Die sagen nämlich, dass das auch kommen kann, wenn bei Wayfair sind ja auch Händler unterwegs, also die haben eigene Möbel und eben die machen dieses Dropshipping-System, also wie Amazon. Und bei den Händlern ist es halt oft so, dass wenn die eine Out-of-Stock-Situation haben, sich ihr Ranking verschlechtert. Also wenn sie irgendwas nicht liefern können, also Out-of-Stock heißt ja nicht im Lager mehr verfügbar. Wenn sie was nicht liefern können, dann verschlechtert das ihr Ranking, also dass sie weniger gesehen werden bei Wayfair und so insgesamt. Und dann setzen sie das Produkt eben auf richtig überteuert. Ja, also so ein Nachtlicht, was du für $2 bekommst, Einkaufspreis dann eben für $19,000, damit das in der Suche nicht mehr so auftaucht oder dass es auf gar keinen Fall gekauft wird. Mhm. Und damit umgehen sie eben, dass sie das offline nehmen müssen, weil die ja eben das nicht gerade nicht lieferfähig sind. Okay. Ja, also das fand ich auch sehr einleuchtend, ehrlich gesagt. Ja, aber was soll das Ganze? Absicht oder nicht? Es ist einfach so, Wayfair und Pizzagate, also was ich eingangs erwähnt habe mit dem Kindersexring in dieser Pizzeria, wo Hillary Clinton mit drin hängen soll, die spielen einfach dieses Problem mit dem Menschenhandel herunter, ja. Es ist, man sagt dazu False Flag Operation, das ist wohl tatsächlich der Fachbegriff, wie so eine Falschmeldung, die auch extra vielleicht in Gang gesetzt wurde, um eben Verfechter der Wahrheit wie Idioten dastehen zu lassen. Also Leute, die sich wirklich mit dem Thema Kinderhandel auskennen und wissen, also es ist ja bewiesen, dass das über das Darknet läuft und wie viele Kinder verschwinden jedes Jahr. Also da ist ein Teil davon auch über das Darknet daneben verkauft worden. Das können wir uns die Augen leider nicht vor verschließen und ja, Leute werden umgebracht, die zu viel wissen. Also nicht zu viel recherchieren. Außer ihr seid beim FBI oder so und könnt wirklich was machen. Aber selbst da sollen Leute drin hängen im FBI, die dann eben zu diesen Kinderhändlerringen gehören und von denen bezahlt werden und so weiter. Und ja, sehr gefährliches Pflaster. Und ja, wie gesagt, das ist so, Pizzagate und Wayfair sind eigentlich klassische False Flag Operations. Also die sind so absurd, dass eigentlich jeder Normalbürger denkt so, genau, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und die verschleiern dann eben die richtigen Fälle. Denn wenn jetzt wirklich mal ein echter Fall auftaucht, ein Skandal, dann sagen alle, ach, jetzt ist jetzt der dritte Fall nach Pizzagate und Wayfair, das stimmt doch auch nicht. Aber dann stimmt's halt, ne? Es gibt ja auch bestätigte Fälle wie Epstein, also dieser Superreiche. Gut, der hat die jetzt eher so ausgeliehen, die Mädchen, nicht verkauft. Das ist schlimm genug, ne? Mit seiner Insel da, wo er die ganzen Minderjährigen hingebracht hat und seine Freunde haben die dann vergewaltigt und so. Da hängen ja ganz bekannte Namen mit drin. Und da gibt es ja auch Beweise, da gibt es ja die Passagierlisten von seinem Privatjet und ganz viele Zeugenaussagen. Oder Marc Dutroux in Belgien, da gibt es ja auch Beweise, dass er da eben in so einem Kinderhändlerring beteiligt war. Ja. Ganz viele Opfervideos habe ich schon mal erzählt, ne? Kann man sich dazu angucken auf YouTube, ist aber sehr verstörend. Macht das nur, wenn ihr über 18 seid. Gibt sehr viele französische, belgische Opfer, die auf YouTube sprechen, dass sie eben verkauft wurden an solche pädophilen Ringe. Ganz schlimm.
War da nicht angeblich auch dieser englische Edward? Was war Edward?
Genau, aber wir müssen ja sagen, angeblich, sonst werden wir verklagt. Also genau, Prinz Edward. Ja, angeblich. Ja, also ich habe mir auch die Doku dazu, gibt es auf Netflix, diese Epstein-Doku angesehen und da wird es auch gesagt, also da sagen mehrere Leute aus, ja, Prinz Andrew wäre oft auf dieser Lolita-Insel oder wie die da hieß. Und dieses eine Mädchen, das auch so ziemlich die erste war und auch am längsten eben von Epstein da erpresst, ausgenutzt wurde und so, die hat ja wohl mit ihm dann auch mit Prince Andrew da an dem Pool irgendwie, ja, wie so ja, Vorspiel ja gemacht und wurde da auch beobachtet und dann von dem Hausmeister, glaube ich, und der hat das dann auch ausgesagt, genau, ja.
Das kam in der Doku.
Ja, hast du ja auch gesehen, ja. Das war richtig krass, ja, ne? Und dann, man weiß halt nicht, hat er sich jetzt echt erhängt oder wurde der auch aus dem Weg geräumt? Ja. Ich lasse es mal so stehen. Also gibt zahlreiche YouTube-Interviews dazu von Verschwörungstheoretikern auf YouTube. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, also ich denke, da ist was Wahres dran. Ich würde es gerne ändern, aber ich kann es leider nicht ändern, was da los ist auf der Welt. Man kann nichts tun als Normalsterblicher, nehme ich an. Nee. Man spielt nur mit seinem Leben. Ja, es ist leider traurig, aber wahr. Es ist wie so einem Thriller oder wie so einem Science-Fiction-Roman, weißt du? Eigentlich.
Ja.
Und wir leben mittendrin. Da werden Menschen ausgebeutet. Auf schrecklichste Art und Weise. So eine Kinderseele ist natürlich dann gebrochen, ne? Ja.
Ja.
Ja, ich wollte noch den Bogen schlagen, um auch die Stimmung ein bisschen zu heben, zur Pizzagate. Zum Ende von Pizzagate, beziehungsweise zum Angriff auf die Pizzeria. Wie gesagt, ja, und das wollte ich nochmal ganz kurz erzählen. Und zwar am 4. Dezember 2016 drang ein mit einem Gewehr vom Typ AR-15 bewaffneter Mann in die Pizzeria ein, die heißt übrigens Comet Pizza in Washington, um die angeblich dort festgehaltenen und missbrauchten Kinder im Keller zu befreien. So ging ja das Gerücht, ne? Das ja auch bestritten wurde natürlich von der Pizzeria. Dabei gab er zwei Schüsse auf ein Türschloss und einen Computer ab. Immerhin hat dann niemand verletzt. Nachdem der Angreifer nichts gefunden und festgestellt hatte, dass es keinen Keller gibt in der Pizzeria, er war gut informiert, es gibt nämlich überhaupt keinen Keller, ließ er sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Aber der Schütze wurde 2017 zu 4 Jahren Gefängnis und zu einem Schadensersatz von 5.700 US-Dollar an die Pizzeria verurteilt. Hat sich mega gelohnt. Er hätte vorher vielleicht mal einfach mal eine Pizza bestellen sollen. Geguckt, kann ich mal ihren Keller sehen? Gibt keinen Keller. Es wäre günstiger gekommen. 0,5 Dollar für eine Pizza. Ja, aber hinterher ist man immer schlauer. Ist auch mein Lebensmotto. Ja, genau. Ich hoffe, ich konnte die Stimmung jetzt wieder erheben. Es ist ein hartes Thema, man muss sich da einfach selbst educaten, also selbst rausfiltern, was ist die Wahrheit und was nicht. Und ich kann nur jedem raten, sich da ein bisschen zu informieren, was wirklich passiert im Untergrund. Ich meine, es ist, man kann es jetzt glauben oder nicht, aber es gibt so viele Opferberichte, dass in Hollywood halt auch sowas stattfindet, also so ein Pedo-Ring und ja, das angebliche Beweisvideo, das nach dem Tod von Isaac Cappy veröffentlicht wurde. Da habe ich jetzt noch Ausschnitte gesehen. Das zeigt, wie so zwei kleine Mädchen in ganz leicht bekleidet so Bikinis irgendwie sowas wie so eine Tribüne putzen, so, ich nehme an, für irgendwelche pädophilen Vorführungen und so. Ja, dass das dieses Video ist, das ihn absichern sollte. Ach, nee, das ist so ganz schlimm. Ja. Also, wenn das echt ist, ist es fürchterlich. Ja. Aber ja, wie gesagt, einfach mal selbst ein Bild machen. Ja, eigentlich war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht komplett runtergezogen. Ja.
Etwas schon.
Ein bisschen, ne? Ja, Crummies. Also wenn ihr noch Informationen habt oder dennoch an Wayfair glaubt oder an Pizzagate, lasst es uns wissen. Gerne, ohne Hater-Kommentare, ganz normal informative Kommentare oder Nachrichten. Ja, es ist halt gerade richtig heftig. Also, ja, bei einem Verlag, wo wir beide sind, war ja auch sowas vor kurzem, dass da irgendwie eine Anschuldigung war, die ziemlich haltlos war und dass da auf diesen Zug dann hunderte Menschen aufgesprungen sind und kommentiert haben unter einem Bild, wir boykottieren euch, wie könnt ihr es wagen? Kaufen nie mehr ein Buch von euch. Also wirklich so ungefiltert irgendwas geglaubt und dann da irgendwas Rassistisches rausgelesen haben wollen. Ja, also das erschreckt mich immer wieder, wie schnell irgendwelche Leute hier Meinungen übernehmen und das dann falsch einordnen, die Informationen, oder irgendwie was übernehmen, was halt dann aber mit ein bisschen Prüfung gar nicht standhält. Gut, ich möchte auch gar niemanden verurteilen, aber wir freuen uns über konstruktive Kritik und keine Hate-Mails. Wer nicht? Wer nicht? Ja, damit komme ich eigentlich zum Ende. Und da danken wir natürlich immer nochmal zum Ende unseren tollen Patreons, die uns unterstützen, auch während der Sommerpause. Das war total cool. Ja, und das, hoffentlich habe ich jetzt niemand vergessen, ich glaube nicht. Das sind die Isa, der René, die Irene, der Martin, die Kali, die Lena und die Sabine. Unsere treuen
Patreons. Vielen, vielen Dank.
Ja, so cool, was würden wir ohne euch machen? Also ist natürlich echt cool, dass ihr uns unterstützt. Ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen, wenn ihr selbst überlegen wollt, ob ihr uns unterstützen wollt. Ihr könnt auch nur einen Monat und direkt wieder kündigen. Wir starten da ab 2 € monatliche Unterstützung bei patreon.com/murderqueens oder einfach mal googeln Patreon Murderqueens. Genau, aber es ist auch mega cool, dass ihr uns überhaupt hört oder wenn ihr uns noch folgt bei Instagram oder Facebook und mit uns diskutiert, da freuen wir uns natürlich auch.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall eine Abstimmung hochladen, wer da noch dran glaubt an Wayfair und Pizzagate und ja. Könnt ihr mal abstimmen.
Bin ich aufs Ergebnis gespannt.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich sehe immer noch Kommentare manchmal bei anderen Verschwörungstheorien. Da steht dann so Sachen, ja, ja, ist jetzt wieder unwahr. Aber damals bei Pizzagate habt ihr auch gesagt, das ist unwahr, aber das stimmt doch. Und ja, solche Sachen lese ich manchmal noch. Ja, ja, es sind immer noch Leute fest davon überzeugt. Ja, mein Gott, also vielleicht ist auch meine Meinung falsch, aber das ist eben meine Einschätzung.
Ja, jeder hat seine eigene Meinung und darf die auch haben.
Auf jeden Fall. Nur halt Leute mit Hate-Kommentaren überschütten, finde ich nicht so gut. Ja, die armen Welfare-Mitarbeiter da, die bei Instagram betreuen. Ich mache ja bei mir in der Firma auch, betreue ich auch Instagram und ich denke mir immer so, oh Gott, die armen Schweine, weißt du, hast du da so 1700 Kommentare, du musst jeden einzelnen so beantworten, so, wir verstehen, dass du dich jetzt hier irgendwie, also du musst es ja dann so vorformulieren.
Überstunden.
Ja, vorformulieren, dass du auch keine Gefühle verletzt und dass du das irgendwie ganz neutral beantwortest, ja. Und ein Statement verfassen ist auch halt kein Zuckerschlecken, weil du musst alles prüfen, ob das dir irgendwie was, jeder Satz, jede Formulierung irgendwie doch wieder vor die Füße fällt und angegriffen werden kann, dich angreifbar macht. Genau. Aber jetzt genug zu Firmenpolitik. Wir wünschen euch einen ganz tollen Tag, Abend, Mittag, Wochenende, wann auch immer ihr diesen Podcast
hört. Was immer bei euch ansteht. Ja, genau.
Mega cool, dass ihr durchgehalten habt, fast 1,5 Stunden mit uns verbracht habt.
In 14 Tagen hören wir uns wieder.
Oh, ja, da bin ich dran mit Verbrechen und du mit Verschwörung. Ich weiß schon, was ich mache.
Ich auch.
Ja, ich mache was ganz Bekanntes. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, ich mache mal eine Umfrage, ob ihr lieber die bekannten Sachen hört oder unbekannte Fälle. Also ich mache hier lieber normalerweise unbekannte, aber es gibt so 1-2 Fälle, die mega bekannt sind und die ich gerne machen würde und mit euch darüber diskutieren möchte. Ich mache vielleicht mal eine Abstimmung. Ich finde es halt auch Sachen, die halt schon in fast jedem True-Crime-Podcast waren. So Eliza Lam will ich zum Beispiel nicht machen. Das hatten wir mal überlegt, weil das schon zu oft kam.
Ich frage dich immer, ne?
Genau.
Nina, gab es das schon oft? Ja. Weil du ja alles rauf und runter hörst.
Ja,
ich und dann warte ich immer auf Ninas Antwort und dann entweder kriege ich es okay oder nö, mach mal nicht. Das gab es schon zu viel.
Ja, müssen wir mal abstimmen.
Ich frage dich immer.
Weil bei unserem zweiten Podcast bei Übernatürlich war es ja tatsächlich so, dass die Story, also die Folge mit dem bekanntesten Spukfall ziemlich, also das Stanley Hotel, auch die meisten. Ja. Also da gibt es ja so Daumen hoch, dass man drückt,
Likes,
so, also
ne?
wie so ein Like, dass das da die meisten positiven Likes bekommen hat. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, weil ich gedacht hätte, das kennt doch jeder, die Story. Aber nein. Ja.
Siehst du mal?
Genau, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und
ich auch. Ihr Lieben.
Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt daran.
Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Buddy, du hast das Schlusswort.